Gnade Gottes, die Liebe unseres Erlösers und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Rettung kam damals vom Himmel. Sie hatte es schon nicht mehr erwartet, diese Bergwanderin, und dachte, niemals würde sie jemand jetzt noch befreien können. Sie lag hilflos in einer Tanne. Ihr letzter Halt nach einem Sturz über 60 Meter in die Tiefe. Verstrickt in einen Baum. Wenn man in die Berge geht, sollte man aufpassen, welche Schluchten, welche Wege es einem da so kommen. Allen Hirten hatten Gott sei Dank diesen Hilferuf gehört. Sie verständigten die Bergwacht, Polizei, dann kam die Rettung von oben, ein Hubschrauber. Gott sei Dank. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht weiter weiß. Ich war in einem fremden Land und ich war dankbar für diese Rettungsaktionen, die von den Hilfsdiensten getan werden. Das ist unendlich kostbar. Wenn man das einmal erlebt hat, wird man das nie wieder vergessen. Ein Tag später wurde die Hündin gefunden, die beim Sturz, die Bergwanderin beim Sturz aus den Augen verloren hatte. Wie ein Wunder wurden beide fast kaum verletzt. Die Wanderin konnte ihr Glück kaum fassen, es hätte auch anders kommen können. Und wenn sie klug ist, wird sie von Stund an nicht mehr dieselbe sein. Wenn man sowas erlebt und sich nicht ändert, dann lässt man die Gnade an sich vorbeigehen und das ist schade. Wenn man so etwas erlebt hat, sollte man daran reifen. Die Lage dieser Wanderin birgt eine Frage, die uns Menschen und die die Menschen damals in dem Umfeld Jesu auch umtreibt. Freilich in einem übertragenen Sinne. Gibt es nämlich nach einem Fehltritt, nach einem Umweg, nach einer Sackgasse, gibt es Rettung? Wir sollten jetzt nicht schnell mit so einer religiösen Antwort, klar, der Herr, die Gnade und so weiter, nicht schnell antworten. Wer da nämlich selber drin gewesen ist, weiß die Tiefe von Not und Verzweiflung und Lebensangst. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als nur theoretisch am grünen Tisch drüber zu reden. Woher kommt denn die Hilfe? Der Evangelist Lukas hat im 15. Kapitel darüber gesprochen und jetzt haben wir mal die Chance, das zusammenzutragen. Ihr seid ja bibelgewohnte Leute. Trotz des Mundschutzes bitte ich mal, dass wir das zusammentragen, diese Mini-Geschichte vom verlorenen Schaf. Ich gebe mal den Rahmen. Also Jesus wird von den Pharisäern und Zöllnern angefragt, dass er mit den Sündern und so weiter zu tun hat und fängt an, diese Geschichte zu erzählen und es gibt dann eine Zahl. Ein Hirte, der hat 99 Schafe. Eigentlich 100. Eigentlich 100, ne? Er hat eigentlich 100 Schafe. Was passiert dann? Schmeißen Sie es mal einfach in diesen Korb. Was passiert? 100 Schafe, was passiert? Ihr kennt alle das gleich. 1 für 40, genau. Was macht er, der Hirte? Er sucht das eine, was macht er mit den anderen 99? Was? Wie? Nochmal. Die lässt er und geht dem einen nach. Genau. Und sagt, die Freude über das eine, was er gefunden hat, ist riesig im Himmel. Nicht? Das heißt ja, dieser eine Vers, die Freude über das eine Verlorene ist so groß im Himmel, dass es das Herz des Allmächtigen erreicht. Über die 99 sagt er nicht mal viel, aber über das eine Verlorene. Gut, ihr kennt euch ja aus, klasse. Brauche ich den Text gar nicht mitbringen, ihr kennt das schon. Gut, denn die Worte Jesu sind Musik in den Ohren der Verlorenen. Die Verlorenen, die hören, in den Augen der Menschen sind wir vielleicht verloren. Ich meine jetzt Verlorene, Wenn wir jetzt mal an eine Großstadt denken oder eine kleinere Stadt oder eine Kleinstadt, da gibt es immer Leute, die würden sofort von sich selber sagen, wir sind die Verlorenen. Ich könnte jetzt auch ein anderes Wort sagen, die Verlierer, wovon auch immer. Ein Wort, Verlierer der Wende. Sind sie auch die Verlorenen? Oder Leute, die, ich habe ja in Hamburg unter anderem studiert, da gab es die Hafenstraße, ewig besetzt, so ein alternatives, was weiß ich. Also Leute, die allen Alters, nicht aus nur durchgeknallten Familien, sondern aus besten Familien, sammelten sich größtenteils da. Drogenabhängige und was nicht alles. Die Verlorenen. Wir würden selber sagen, wir sind die Verlorenen. Und dahin zu gehen, zu den Verlorenen zu sagen, Gott ist mit dir noch nicht zu Ende. Das wäre es heute. Das wäre es heute. In den Augen der Menschen sind wir vielleicht verloren. Die Outlaws, die No-Gos, die sozusagen die, ja, ich habe jetzt öfter mal das Wort Abschaum gehört. Mann, oh Mann, wie kann man Menschen denn beurteilen? Abschaum. Bitte nutzt solche Worte nicht. So dürfen wir mit Menschen nicht umgehen. Aber sie werden so bezeichnet und bezeichnen sich selbst. Wir sind verloren, verdorben. Und manche wollen es ja auch sein, sagen, ja, ich bin so. Ich wandere in die Hölle. In den Augen Gottes bleiben sie wertvoll. Sie bleiben wertvoll, weil er nicht sieht, was sie mit ihrer Seele gemacht hat, sondern er sieht diese kleine, enttäuschte, vielleicht zutiefst verängstigte, traurige Seele. Nicht die ganzen Maskeraden, die darüber sich gelegt haben, die Ausflüchte, nicht die Süchte, nicht das Durchgeknallte. Das sind ja alles sozusagen Verhüllungen. Ne? Die kleine Seele, wenn die all diesen Krempel mal loslässt, hilflos, bedürftig, sehnsüchtig, sucht Erfüllung, sucht Liebe, sucht einfach nur angenommen sein, wie jeder von uns auch, ganz normal. Und die Leute suchen das auch. Und das, deshalb liebt Gott sie. Sie sind auch Schöpfung, seine Schöpfung. Und Gott sucht so lange, bis er einen Weg in die Herzen gefunden hat. Auch in unsere Verlorenheit. Glauben Sie mir, wir haben auch unsere Verlorenheiten. Die sehen ein bisschen anders aus. Vielleicht. Aber wo bin ich eigentlich mit meiner Seele? Wo irre ich eigentlich rum und räume nicht bei mir auf? Ich rede jetzt nicht vom Keller und vom Dachboden. Oder vom Auto oder der Werkstatt, sondern vielleicht bin ich verloren und habe mich in meiner Familie überhaupt schon so verrannt und bin so verstrickt und ungeklärt. Es kommt dann bei Erbschaften raus. Meine Zeit, was dann für ein Theater ist. Dann kommen die Rechtsanwälte und dann gibt es Theater. Überall auf der ganzen Erde. Dann kommt es raus. Und der Herr sagt uns regelrecht, nicht der Auferstandene hat durch Paulus gesagt, bleibet nur noch den Menschen Dank übrig. Mehr nicht. Wenn wir mal so leben würden, dass wir so geklärt sind, dass ich niemandem mehr was sagen muss, ich brauche mich nirgendwer mehr zu entschuldigen, ich brauche niemandem mehr Vergebung zu gewähren oder sie einzufordern. Ich bin geklärt. Und glauben Sie mir, glaubt mir, das spürt man einem Menschen ab. Der hat eben nicht diesen Rucksack voll mit Zeug, das noch unerledigt da liegt und schleppt sich ab und wird immer schwerer und je älter man ist, immer schwerer und die Dinge sind nicht geklärt. Das ist auch eine Form von Verlorenheit. Ich verliere mich da in meinen Vergangenheitsdingern und an diese biografischen Unerledigtheiten. Und es spielt gar keine Rolle, welcher Stand das ist, Ost, West, Süd, Nord, Süd, das spielt keine Rolle. Ist auch egal, auf welchem Kontinent dieser Erde, ob das nun hier ist oder in Honolulu. Die Themen sind dieselben und er sagt es allen. Ich kann mich auch verlieren, indem ich mich beschäftige, religiös, mache das, gehe hierhin, schreibe jenes Buch, tam tam, und umgehe jahrelang Themen. Ich umgehe sie. Nein, mein Bruder, Kotzbrocken, will ich nicht rangehen. Ist aber dran. Ich hatte Schwierigkeiten mit meinem großen Bruder, deshalb nehme ich das als Beispiel. Was habe ich jahrelang gearbeitet, damit ich überhaupt mit dem Mann in einem Raum sein konnte? Glaubt es mir. Ich weiß, wovon ich rede. Und jetzt ist es geklärt. Sagt er glatt zu mir, du bist so friedlich geworden. Hat er eine Ahnung, was ich für Arbeit gemacht habe, um den zu ertragen, diesen, ja, wollen wir nicht weiter vertiefen. Ist ja nicht hier. Ist bestimmt in keiner Kirche, das ist auch noch, siehst du, wollen wir nicht weiter jetzt. So, in den Augen Gottes bleiben sie wertvoll, auch dieser Bruder, jawohl. Er sucht uns so lange, bis er einen Weg gefunden hat, uns das klar zu machen, dass er auch in dieser Verlorenheit uns zutiefst sucht und auch begegnet. Er sucht das Verlorene, er sucht das Verstrickte und sagt dir, klär das, klär das. Und dann gibt es diese Lebensschulen und der Allmächtige setzt uns in die Schule und wenn du das nicht klärst mit deinem Bruder, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, dann kommen die Themen immer wieder, so lange, bis ich sie geklärt habe. Und wenn ich sie nicht kläre, gehe ich ins Seniorenheim und da sitzen dann lauter Leute, die nicht geklärt haben. Geht mal in so eine Einrichtung. Mann, oh Mann, da sieht man, lauter Leute sind nur alt geworden, aber nicht reif. Da siehst du schon, ein Berg von Problemen, Ist doch furchtbar. Und wir als Glaubensleute reden von Freiheit durch Gott und dann haben wir solche Berge da. Und glaub mir, jeder merkt das. Das merken die Menschen doch. Und die unsichtbare Welt sieht das. Unsere Haltung, wie leben wir mit diesem Erlöser? Das ist das, was neu ist. Nicht, ob ich jetzt eine Riesenkirche habe und viele dies und ja, das und so weiter, sondern wie hat er mich verändern können? Mich zum Kind des Lichtes machen, mich verlorene Schaf. Die 99 sind ja auch verloren, auf ihre Weise. Und man spürt es den Menschen ab, ob sie in ihrem Inneren sich ins Licht Gottes stellen. Ich nutze das gerne als Beispiel. Wenn hier die Kirche so wäre, dass hier jetzt so ein Sonnenschein reinstrahlt, nimm das mal als Bild. Du kannst dich in das Licht stellen, und dann wirst du davon beschienen, von seinem Licht. Und dann wirst du natürlich Licht. Du stehst ja im Licht. Du wirst immer heller. Ist ja klar, wenn ich da stehen würde bei meinem weißen Albe, dann würdet ihr geblendet werden. Das fände ich ja schick. Da sind wir alle mal blenden mit meiner Klamotte hier. Gehst du nicht ins Licht, wird das nicht passieren. Ich meine, sie ist immer noch gut, weiß ich. Aber es wird eben nicht strahlen. Das ist ein schönes Bild. Sich ins Licht Gottes stellen. Sie lacht. Ja, gut. Und wenn wir das tun, wenn wir klären, unser Verlorenes, dann hat er einen Weg in unser Herz gefunden und den Mangel, den wir erleben, jeder auf seine Weise, kann er neu ausfüllen. Je mehr ich meinen Seelenrucksack leere, ausleere, desto mehr kann er meinen Mangel ausfüllen. Er tut es auch. Vor allem die Dinger tun mir nicht mehr weh. Lasten fallen von mir ab. Ich habe das Ding mit meinem Bruder geklärt. Lasten, Gebirge sind von mir abgefallen. Hing Erbschaft und was nicht alles dran. Glaubt ja nicht, dass das so eine kleine Sache war. Nee, ging es richtig zur Sache. Merkt ihr ja. Ja, das ist bei euch ja nicht anders. Und der Herr weiß es. Es wird auch alles offenbar werden vor dem Thron Gottes. Was wir nicht klären, wird in der Preisrichterbühne offenbar werden. Heißes Eisen, können wir mal in der Bibelstunde drüber reden. Klärt. Gottes Lohn ist wirklich wie seine Freude, wenn wir klären und leicht werden, kann sich der Himmel offenbaren. Wir kennen ja das Bild von den leeren Händen. Da kann der Allmächtige und sein Christus was reinlegen. Wenn da lauter Krempel drin liegt, mein Groll, meine Ängste, meine Trauer, meine Enttäuschung, dann bin ich ja damit beschäftigt. Dann sage ich, ja, Herr, tu deine religiöse Soße oben drauf, alles schön Gnade, aber ich bin beschäftigt. Und dann habe ich so ein Mischmasch. Und das merken natürlich die Menschen. Und das merken wir doch selbst. Die Freude Gottes trifft natürlich auch die 99. Die 99 sind ein Bild für diejenigen, die das jüdische Gesetz damals, die Pharisäer und Schriftgelehrten, unbedingt einhalten wollten. Ich nehme das mal ein Bild. Ich nutze gerne Bilder. Das wäre ungefähr so, die würden sich fragen, oder haben sich gefragt, ob das Bild, ob ihr Bild von Gott, das sie sich gemacht haben, das könnte ungefähr sowas sein. So ist der Allmächtige, so. Und jetzt kam Jeshua, Jesus, ich sage gerne den jüdischen Namen, Jeshua, HaMashiach, Jesus, der Messias. Er kam und hat ihnen gesagt, der Vater im Himmel ist aber ganz anders. Er ist größer als das. Viel größer, viel liebevoller. Und dann ist die Frage bei uns Korrekten, uns Gesetzestreuen, Leute, die alles richtig machen wollen und so, bin ich bereit, das fallen zu lassen zugunsten Jesu? Und das ist unsere Frage, unsere Verlorenheit. Wir sagen, nee, so muss es sein, jetzt muss ich sagen, Konzept muss ich festhalten. Ich habe hier alles ausgeschrieben, glaubt es mir, ich kann es euch zeigen. Bin ich bereit, das fallen zu lassen, um euch das zu sagen, von dem ich meine, was gesagt werden sollte? Das ist Nachfolge. Zu sagen, ich lasse meine Richtigkeiten, wenn sie Gott im Wege sind, lasse ich diese Richtigkeiten fallen. So muss es sein. So. Dann sagt der Herr, ich gehe aber weiter mit dir. Bring erst mal deinen Laden in Ordnung, deinen Seelenladen. Dann werde ich dir zeigen, wer ich bin. Ich werde dir zeigen, wer dieser Gott im Himmel ist. Das kann er uns dann auch erst zeigen. Das ist es ja. Und er tut es auch. Erkenntnis für Erkenntnis, Geheimnis für Geheimnis. Er geht immer weiter, immer tiefer, grenzenlos, fantastisch. Wir gehen einer fantastischen Zukunft ergeben. Meistens wissen wir das gar nicht. Warum? Weil wir mit unserem Kram beschäftigt sind. Deshalb klärt euch. Klärt euch. Und wir werden dann auch frei für andere. Nicht? Er ist ja auch dem Verlorenen, dem einen nachgegangen. Wir haben ja genug Kapazität. Wenn ich merke, wie sehr ich begnadigt bin, trotz meiner ganzen Geschichten, kann ich ja auch sagen, Herr, ich lasse die Liebe, die du in mich hineingelegt hast, überfließen. Paulus sprach ja davon, hat ja davon geschrieben, überfließende Liebe. Ich lasse die einfach fließen, sonst würde ich hier gar nicht stehen, wenn es nicht so wäre mit meiner Biografie. Ich lasse es einfach fließen und das ist der Herr in mir. Ich könnte das von mir aus gar nicht. Das ist er. Wir bemühen uns um jeden, der verloren ist, damit Gottes Größe immer größer wird. Er freut sich um jeden, der zu ihm kommt mit seinem Herzen. Es geht um die anderen auch, aber auch um mich selbst. Nicht? Dieses Lutherische, da hängt ja der Luther da im Bild, Glasfenster, immer gleichzeitig Sünder und gerecht. Wissen wir, das muss ich euch nicht sagen, kennen wir alles. Ich bin beides. Mal habe ich ein weites Herz, kann meinen Nächsten wie mich selbst mit Gottes Liebe sehen und mal ist es ganz anders. Es gibt Stimmungen, Hormone, es gibt Stress, rauf, runter, Testosteron, Machtspielchen, alles. Beides ist wahr. Und die große Chance unserer Gemeinschaft ist, dass wir durch ihn immer wieder zueinander finden. Er ist das, wen wir suchen, nicht unsere Gemeinschaften und was nicht alles. Er macht uns gerecht und schenkt uns Zukunft. Und das ist die Stütze für Gemeinde. Nichts anderes. Nicht eure Theologie. Ne? Sondern Christus ist der Boden und auf den stellen wir uns. Er fordert uns auf, unruhig und sage ich mal, aktiv zu bleiben, solange die innere Ordnung, die innere Klarheit und auch die äußere noch nicht da ist. Man hat sehr viel zu tun, wenn man schon ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde ist, seinen Seelenladen aufzuräumen, glaubt es mir. Suchen Sie sich jemanden, der Sie begleitet. Früher gab es den Begriff der geistlichen Mutter, des geistlichen Vaters. Das ist alles verschwunden, dieses Wissen. Aber es ist ganz wichtig. Wie soll ich denn leben in dieser verrückten Erde? Wenn ich andere begleite, muss ich auch begleitet werden. Wenn ich führe, Kirchenvorstand führt, Kirchengemeindevertretung führt, muss selbst geführt werden, sonst spinnen die. Das ist doch bei Pfarrern nicht anders. Sie müssen selbst geführt werden. Ich muss doch mit jemandem außerhalb reden, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Und wie sind die eigentlich drauf? Ich lasse mich ja von mehreren Leuten begleiten, Elsterberg, das ist auch nötig. Geht nicht anders, das ist auch keine Schande. Heute nennt man das Mentor. Es ehrt jeder, der einen Mentor hat. Oh, geh mal in deinen Betrieb, ja, ich habe einen Mentor. Oh, mach das einfach. Heute ist das Mode, anderes Wort. Genau das Gleiche, früher waren das Seelsorger. Müssen wir machen, sonst kommen wir nicht klar. Ganz einfach. Also wir wollen sehen, dass die Ordnung in der inneren Welt und vor allem auch der äußeren, dass es klar wird. Wir sind so reich beschenkt, unglaublich. Wir wissen das gar nicht in Deutschland. Wir haben gar keine Ahnung. Gehen unserer Unruhe nach und fragen, was treibt uns eigentlich um im Blick auf die Erde? Ich will jetzt die Vokabeln gar nicht nennen, all diese Problemdinger, die wir hier so im Land und außerhalb des Landes, ach du liebe Zeit, das hört ihr genug. Da muss ich nicht lange gucken. Verlierer, Verlorene, die sind schnell gefunden. Und dann ist eben, wenn ich einem geholfen habe, dann freut sich der Allmächtige, weil ich diejenige bin. Du und sie sind derjenige, der sich selbst überwindet und aus Liebe gibt. Und das ehrt Gott. Nicht das Ergebnis, ob unsere Projekte alle werden oder so. Vieles wird ja auch nicht. Oder es wird doch. Ist doch gar nicht so wichtig. Sondern, dass wir uns überwinden und um Jesu Willen geben. Das ehrt ihn. Es geht um unsere Haltung, unser Herz. Das Licht Gottes in uns. Das ist der Punkt. Das freut ihn. Und für Freude im Herzen Jesu wie im Himmel auf Erden zu sorgen, das kann uns beschäftigen. Die Schwierigkeiten dieser Erde brauche ich euch nicht zu nennen, das lasse ich. Was für ein Segen, wenn wir unter anderem durch solche Gleichnisse helfen, dass Menschen leichter werden. Wir haben das früher Seelsorge genannt. Wir brauchen das viel mehr, als wir uns eingestehen. Es ist auch keine Schande zu sagen, ich brauche Hilfe. Was ist eigentlich in unseren Köpfen los, wir Obertrottel zu meinen, dass wir keine Hilfe brauchen? Wir brauchen ja sogar zum Kaffeekochen Hilfe, nämlich so ein Gerät. Also wie viel mehr für alles andere? Wie verstiegen sind wir eigentlich zu meinen, dass ich keine Hilfe brauche? Ich bräuchte keinen Erlöser. Ja, das tun die Atheisten. Sieht man ja in der Erde, wie weit das kommt, wo das hingeht. Finsternis. Also sollten wir die Demut auch haben zu sagen, ja, ich lasse mir helfen. Das ist Nachfolge, ich lasse mir helfen. Ich weiß nicht weiter, ich brauche Hilfe. Ein guter Tipp ist, sich außerhalb der Gemeinde Hilfe zu suchen. Sonst. Jesu Gleichnisse von diesem wiedergefundenen Schaf erzählen, dass Gott dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet. Er wird es finden. Und anderen und einem selbst Leichtigkeit, Licht im Glauben zu schenken. Vertrauen, dass Gott wirklich annimmt. Auch wenn man sich selbst nicht annehmen kann. Er nimmt an. Wenn man sich gelernt hat, mehr selbst zu hassen und zu entwerten. Ihr habt hier in einer Ideologie gelebt, die 40 Jahre gesagt hat, der Einzelne ist nichts, die Gemeinschaft ist alles. Ihr habt keine Ahnung, dass jede Zelle von euch davon trunken ist, auch die Kinder und Kindeskinder. Das merke ich ja in den Gesprächen. Die Gemeinschaft ist alles, der Einzelne ist nichts. Und wenn man jetzt so ein Einzelner ist, so wie ich, dann sind alle irritiert. So was hat Gott nie gesagt, die Gemeinschaft ist alles. Er liebt jeden Einzelnen. Er würde auch für jeden Einzelnen gestorben sein. Das ist seine Wahrheit. Vergesst das. Das ist Lüge gewesen, eine echte Lüge. Und wir wollen es auf den Gottesboden stellen. Wir suchen Gott und nichts und niemanden anders. Deshalb sind wir hier, weil er uns von uns selbst erlöst. Ich muss mir niemand was beweisen, gar nichts. Ich brauche ihm auch nichts zu beweisen. Er weiß sowieso, dass ich verloren bin. Ich ende mit Meister Eckhart, dem Mystiker aus dem 13. Jahrhundert. Hast du die Sehnsucht nach Freude, nach Leichtigkeit, nach Vertrauen, nach Gott? Ich frage, weil ich glaube, wenn ich die Sehnsucht in mir trage, dann sucht das Sehnen nach Wegen. Das Sehnen, die Sehnsucht sucht nach Wegen. Es würde mich nicht wundern, wenn Gott der Allmächtige mich schon in dieser Sehnsucht heimsucht. Der segne uns. Amen.